Einen guten Abend miteinander. Schön, dass ihr da seid und diesen Raum hier auch gefunden habt. Neuer Raum, neuer Tag, im neuen Jahr und neues Thema auch. Vier neue Dinge. Wer hat noch mal fragen, wer zum ersten Mal ein Bibellesen mit gewesen ist heute? Super. Herzlich willkommen, ganz besonders sehr herzlich willkommen. Wir sind ja jetzt schon im vierten Jahr. Vier Jahre hineingeschaut, ich muss so uns vor Augen geführt haben, konnte ich noch gar nicht glauben. 3 Jahre schon hinter uns, Bibellesen mit Gewinn. 3 Jahre in Kinderdorf-Mariensberg, wo wir gewesen sind. Und dieses Jahr jetzt erstmalig hier im Bonhoeffer-Haus. Und das macht auch notwendig, dass wir den Tag ändern mussten, weil am Donnerstag war ich nicht frei und so sind wir jetzt Mittwoch hier drin. Für manche ist es schlechter Termin, für andere passt es wieder besser, aber man kann es sowieso nicht jedem recht machen. Und von daher versuchen wir es jetzt mal dieses Jahr. Den Pfarrer Thomas Hohenberger soll ich entschuldigen. Er kann heute leider nicht dabei sein. Hat eine medizinische Untersuchung gehabt heute. Ist aber schon auf dem Weg wieder nach Hause und es war noch nicht ganz klar, ob er im Krankenhaus bleiben muss, aber jetzt ist er auf dem Weg nach Hause. Also es ist gut verlaufen, nehme ich mal an. Soweit. Und ihr müsst aber mit mir heute Vorlieb nehmen. Ne? Also wer extra wegen Thomas gekommen ist, tut mir leid. Aber wisst ihr, warum es trotzdem gut wird? Weil Jesus hier ist. Ja? Jesus ist hier und das Wort Gottes ist ja immer kraftvoll, mit dem wollen wir uns heute beschäftigen. Lasst uns mit Gebet beginnen. Herr Jesus, wir danken dir für diese neue Örtlichkeit, wo du die Türen geöffnet hast. Herr, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnest du neue und ich bin dir dankbar für das, was du vorbereitet hast, auch in diesem neuen Jahr. Danke dir für diesen Abend, für deine verheißene Gegenwart und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit aufmachst für das, was du uns heute Abend sagen möchtest. Was für uns wichtig ist, für jeden Einzelnen hier, hast du etwas bereit und wir bitten, dass dein Heiliger Geist uns dein Wort wirklich aufschließt und lebendig werden lässt, dass es zur Anwendung, zum Gewinn kommt für unser Leben. Jesus, wir danken dir für deinen Segen. Amen. Das Thema, was wir uns für dieses Jahr gestellt haben, lautet, ihr habt es wahrscheinlich schon auf den Flyer gelesen, wenn die Kraft Gottes erlebbar wird. Die Kraft Gottes erlebbar wird und wir wollen uns da so mal durch das Johannesevangelium lesen, ganz speziell die Wunder Jesu aus dem Johannesevangelium betrachten. Bei Johannes ist es so, dass er die Wunder ja als Zeichen bezeichnet. Er spricht nicht von Wundern, sondern von Zeichen. Ausschließlich oder besonders diese wundersamen Dinge, die Jesus getan hat, sagt er Zeichen. Zeichen deuten auf etwas hin. Zeichen zeigen etwas an. Zeichen bestätigen auch etwas oder jemanden. Zeichen kündigen etwas an. Und so nennt Johannes diese Wunder Jesu, diese Machttaten Jesu, wo sie auch anders genannt werden. Er nennt sie Zeichen Jesu, weil Jesus damit ein Zeichen setzen wollte, dass er der Sohn Gottes ist und dass das Reich Gottes angebrochen ist in dieser Welt. Und so spricht er von Zeichen, die Herrlichkeit Gottes strahlt hinein in diese Welt, da, wo die Kraft Gottes erlebbar wird. Und Jesus sagt einmal zu einer Gruppe von Sadduzäern, ich habe am Sonntag drüber gepredigt, zu einer Gruppe von Sadduzäern, die ihn auf die Probe stellen wollen, sagt er, ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt und die Kraft Gottes nicht kennt. Weil er die Schrift nicht kennt und die Kraft Gottes nicht kennt, deshalb irrt ihr. Wir wollen nicht zu denen gehören, die irren, oder? Und deshalb beschäftigen wir uns hier an diesen Abenden mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit der Schrift, damit wir die Schriften besser kennenlernen. Und wir wollen sie erleben, auch immer und immer wieder, diese Kraft Gottes, diese Kraft, die Gott in unser Leben hineingegeben hat und die Kraft, die direkt vom Himmel aus in unser Leben hineinwirkt. Und so kommen wir mal zum ersten Zeichen. Zum ersten Zeichen, zum ersten Wunder Jesu, was uns im Johannesevangelium berichtet wird. Und Johannes berichtet hier ganz exklusiv. Er ist der Einzige, der über dieses Wunder berichtet. Und ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, ab Vers 1. Verzeihung. Ab Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Genau. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringen. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit diese Story, die Johannes hier berichtet, wie gesagt, ganz exklusiv. Und auch, wenn wir uns das so anschauen, was für ein Auftakt Jesu, was für ein Auftakt seines Wirkens in dieser Welt, so ein richtiger Einstieg, ja. Wenn ihr gleich bei einer neuen Firma anfängt und überlegt euch, ich könnte hier einen Einstieg geben, ja, lasst es mal so richtig krachig geben, eine Runde. So ungefähr fängt Jesus hier sein Wirken an. Aber wir gehen mal der Reihe nach so diesen Text durch. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Diese Ortschaft Kana ist gar nicht so leicht zu lokalisieren. Man nimmt an, dass sie circa 14 Kilometer nördlich von Nazareth liegt. Aber wir wissen genau, sie war in Galiläa gewesen, ein Weinanbaugebiet Galiläa. Und es begab sich am dritten Tag, schreibt Johannes. Und je nachdem, wie man zählt, zuvor heißt es 3-mal und am folgenden Tag und am folgenden Tag und am folgenden Tag. Ja, also ich würde meinen, am dritten Tag nach der Taufe Jesu durch Johannes, also kurz zuvor jedenfalls, kurz danach, am Anfang seines Dienstes muss es passiert sein. Jesus hat schon in dieser Zeit 5 seiner Jünger beisammen und ihnen versprochen, hört zu, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das lesen wir im 31. Vers, also im letzten Vers des 1. Kapitels. Das hat Jesus seinen Jüngern versprochen. Das werden sie erleben. Und das erste gemeinsame Erlebnis sollte diese Hochzeit sein. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Vers 2. Das ist doch keine schlechte Idee, oder? Jesus zu seiner Hochzeit einzuladen. Das ist nicht die schlechteste Idee. Diese Begebenheit beginnt mit einer wirklich guten Idee, Jesus einzuladen. Nicht nur, weil er helfen kann, wenn ein Engpass entsteht. Das wusste ja das Brautpaar zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Nein, eine Eheschließung in der Gegenwart des Herrn hat gute Voraussetzungen. Das kann ich euch versichern. Eine Eheschließung in der Gegenwart des Herrn hat gute Voraussetzungen. Und dieses Brautpaar hier hatte anscheinend irgendeine Beziehung zu Jesus gehabt. Wir erfahren nicht warum, doch er und seine Jünger waren eingeladen. Vielleicht hat das Brautpaar irgendwann diesen jungen Rabbi predigen gehört, fand ihn cool, was er sagte und all das. Wäre doch eine tolle Sensation, wenn wir den auf unserer Hochzeitsparty dabei hätten. Ja, vielleicht haben die das sich so gedacht. Oder vielleicht einfach nur, weil Jesus der Sohn von Maria gewesen ist. Und sie in irgendeiner Weise mit dem Brautpaar verbunden war. Es liest sich so, als war Maria schon vor ihrem Sohn auf dem Fest gewesen. Jedenfalls, Jesus war eingeladen. Jesus war eingeladen, das sagt der Text ganz deutlich. Und das ist eine richtig gute Idee, Jesus Christus einzuladen. Es ist nämlich so, dass Jesus nicht auf Partys geht, wo er nicht eingeladen ist. Es geht nicht, er geht nicht auf Feiern, wo er nicht geladen ist. Er kommt auch in keine Ehe, in die er nicht eingeladen ist. In kein Leben, in das er nicht eingeladen ist. Nicht mal in eine Kirche und Gemeinde, in der er nicht eingeladen ist. Jesus möchte geladen sein. Willkommen sein. Und hier trug das maßgeblich zum Gelingen dieser Hochzeit bei, dass sie Jesus eingeladen hatten. Stimmt das? Jesus eingeladen gehört als ganz oben auf die Liste, nicht nur bei einer Hochzeit. Jesus ist der Retter. Und das ist nicht nur sein Titel, sondern seine Mission. Er rettet Hochzeiten, wie wir hier sehen. Er rettet auch Ehen, er rettet Leben. Er rettet sogar Kirchen und Gemeinden. Er möchte eingeladen sein. Jesus zwingt sich nicht auf. Drängt sich nicht auf. Er möchte geladen sein. Er möchte, dass seine Gegenwart immer wieder erwünscht und gesucht ist von uns. Anklopfen, das tut er. Manchmal ganz schön hartnäckig anklopfen. Aber er drückt keine Türen ein, sondern öffnen, das müssen wir machen. Und Jesus nimmt diese Einladung an. Er lehnt sie nicht ab. Er hätte mit Sicherheit, wenn wir uns mal so überlegen, ich denke immer mal drüber nach, hätte es nicht wichtigere Dinge gegeben. Er hätte mit Sicherheit irgendjemand gefunden, den er hätte predigen können in dieser Zeit. Er hätte mit Sicherheit jemand gefunden, den er heilen könnte. Aber nein, Jesus nimmt sich Zeit zum Feiern. Er und seine Jünger nehmen am gesellschaftlichen Leben teil, obwohl seine Zeit ja auf der Erde sehr knapp bemessen war. Trotzdem nimmt er sich Zeit, nimmt diese Einladung auf diese Hochzeit an. Und so eine orientalische Hochzeit, ihr Lieben, die ging über mehrere Tage. Die war nicht so schnell vorbei. Es war in dieser jüdischen Kultur eine total großzügige Angelegenheit, eine Hochzeit. Das ganze Dorf und darüber hinaus waren eingeladen. Es gab gutes Essen und eigentlich auch reichlich Wein. Eigentlich auch reichlich Wein. Da kamen viele Menschen zusammen, die für kurz oder längere Zeit dann beieinander blieben. Das war auch mit großem Trubel verbunden. Aber anscheinend Maria behielt irgendwie den Überblick. Vielleicht hat sie geholfen, vorzubereiten. Vielleicht war sie die Hochzeitsplanerin, würde man vielleicht heute sagen. Vielleicht war es auch Verwandtschaft, wir erfahren es nicht. Nur, dass sie vielleicht eventuell in diese Bewirtung involviert war. Speziell hat sie ja, den Vorrat von Wein im Auge behalten oder sie erfuhr irgendwie, ohne andere Gäste zu beunruhigen davon. Jedenfalls Maria sieht irgendwie diesen Engpass kommen und sie wendet sich an ihren Sohn. Sie wendet sich an ihren Sohn, informiert ihn zunächst, Vers 3, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Also eine jüdische Hochzeit, ich sage es nochmal, ohne Wein wäre eigentlich im Altertum nicht denkbar gewesen. Es gehörte einfach zu dieser Feier dazu. Und auch hier in Kana bahnte sich diese peinliche Situation für den Gastgeber an. Der Wein ist ihm irgendwie ausgegangen. Nicht genug einkalkuliert. Wie auch immer es dazu gekommen ist, kann passieren, ja, kann passieren, würde ich sagen. Berechne du mal den Verbrauch über mehrere Tage bei unbestimmter Anzahl an Gästen. Das ist gar nicht so leicht einzuschätzen. Ne? Kann passieren, dass man sich ja mal verrechnet, aber es sollte eigentlich nicht passieren. Es ist peinlich, wenn das passiert. Gerade in Galiläa, in diesem Weinanbaugebiet, sollte eigentlich immer reichlich auch vorhanden sein. Und Marias Hausfrauenblick erkennt schnell die Lage und ihr Sohn bekommt zu hören, sie haben keinen Wein. Und je nachdem, mit welchem Ohr man das hört, kann man reagieren. Danke, danke für diese Information. Gut, dass du das beobachtet hast. Ach so, ist wohl Zeit, jetzt nach Hause zu gehen. Man könnte ja da viel in Reihen interpretieren. Ja? Diese Aussage enthält ja erstmal gar keine Hoffnung auf ein Wunder, oder? Wie lest ihr das? Es ist nicht mal eine formulierte Bitte darin enthalten. Es ist eine Feststellung. Sie haben keinen Wein. Aber so ist es manchmal in der Kommunikation. Wenn meine Frau zu mir sagt, der Müll müsste mal rausgebracht werden, dann ist das mehr als eine Feststellung, ihr Lieben. Ja? Wenn ich dann antworten würde, ja stimmt, Schatz, schön, dass du das mal bemerkt hast, dann hätte ich ein Problem. Ja? Und anscheinend hat Jesus auch gewarnt, dass hier mehr von ihm erwartet wird. Oder war es die Zurückhaltung von Maria, ihr Anliegen nicht als Bitte zu formulieren? Man spürt aber irgendwie ein Vertrauen auf Hilfe. Maria kann sich vielleicht selber noch nicht vorstellen, wie es gehen soll, wie es passieren soll. Aber sie traut sich und traut ihrem Sohn das zu. Erwartet sie ein Wunder? Wir wissen das nicht. Wo Jesus zu diesem Zeitpunkt ja noch kein Wunder getan hat. Was traut sie ihrem Sohn zu? Wartet sie auf menschliche Hilfe? Oder will sie vielleicht, dass er sich als Sohn Gottes endlich mal offenbart? Hat lang genug gedauert. 30 Jahre, jetzt muss doch endlich mal losgehen. Was wird Maria gedacht haben in diesem Augenblick? Dass endlich mal jeder sieht, was für einen tollen Sohn ich habe. Mütter geben ja oft mal gerne mit den Superkräften ihrer Kinder an, oder? Ja, mit den besonderen Fähigkeiten. Wie auch immer. Jesus scheint kein Verständnis für diese prekäre Situation zu haben und spricht, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Redet man so mit seiner Mutter? Auch mit 30 nicht mehr, ne? Nach unserem Empfinden, oder wir bekommen hier beim Lesen den Eindruck, dass Jesus ja seine Mutter sehr schroff anfährt. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Aber das ist nicht so. Wenn wir das wörtlich übersetzen, dann heißt das, was ist mir und dir, Frau? Meint, was haben wir gemeinsam? Heute wird man vielleicht sagen, deine Sorgen sind nicht meine Sorgen. Meine Interessen sind anders als deine Interessen. Meine Aufgabe ist völlig anders als deine. Diese Redewendung, sie findet man übrigens einige Male in der Bibel und sie will die Unterschiedlichkeit und den Kontrast zwischen zwei Menschen oder zwei Wesen ausdrücken. Da ist keine Gemeinsamkeit. Du bist eine Frau, du bist nur ein Mensch, deine Gedanken sind anders als meine Gedanken. Du bist mit dem fehlenden Wein beschäftigt, ich muss die Welt retten. So. Und Jesus wollte ihr zu verstehen geben, wozu er gesandt ist. Er wollte ihr zu verstehen geben, dass gerade bei der Erfüllung seines Auftrages er nicht bei den Ausführungen nicht seiner Mutter unterstand, sondern ausschließlich im Gehorsam seines himmlischen Vaters handelte, reagierte und diese Dinge tat. Und mal angenommen, Maria wollte ihren Sohn dazu bringen, sich endlich zu offenbaren, endlich zu zeigen, mit welcher Macht ihr Sohn ausgestattet war. Wie gesagt, das machen Eltern manchmal gerne, die stolz auf ihre Kinder sind, ja, auf die Fähigkeiten. Na, zeig mal, was du kannst, spiel mal vor, sing mal vor und all diese Dinge. Doch Jesus weiß, er kann nur das tun, was er dem Vater im Himmel tun sieht. Ja, lesen wir dann im Kapitel 5, Vers 19. Und so antwortet er zunächst einmal, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Welche Stunde hier Jesus genau im Kopf hat, das weiß ich nicht. Ob er jetzt sein unmittelbares Eingreifen in diese Situation meint oder auch schon später vorausdenkt an seine Stunde, wo er dann am Kreuz hängt. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er seinem Vater völlig gehorsam gewesen ist, völlig unterstellt war in den Dingen, was er tat. Und so war es Jesus wichtig, nicht vom Verlangen der Menschen sich abhängig zu machen. sondern nur allein von seinem Vater im Himmel. Und in dieser Gefahr stehen wir auch manchmal, dass wir uns abhängig machen von Menschen. Was erwarten die Menschen von mir? Was verlangen die Menschen von mir? Gerade auch als geistlicher Leiter musst du da aufpassen. Und wir sehen manchmal Jesus als den Retter in der Not, der uns jederzeit zur Verfügung stehen muss, wenn wir ihn brauchen. Ja, wir dürfen ihn aus Gnade, um seine Gnade immer und immer wieder bitten, um sein Eingreifen, aber wir dürfen nicht meinen, Jesus steht uns zur Verfügung. So ist es nicht. Und doch lässt hier dieses noch nicht, was hier im Raum steht, es lässt auch Raum für Hoffnung, dass Jesus helfen kann und auch helfen wird. Maria jedenfalls, sie ist nicht gekränkt, beleidigt, eingeschnappt oder verletzt, was mir zeigt, dass sie das, was Jesus gesagt hat, zu ihr schon richtig verstanden hat. Sie vertraut Jesus. Er wird irgendwie wieder helfen. Und sie sagt in Vers 5 zu den Dienern, was er euch sagen mag, das tut. Was er euch sagen mag, das tut. Maria gibt den Dienern einen Tipp, mehr noch eine Anweisung eigentlich, eine klare Anweisung, einen weisen Rat. Und diese Anweisung, sie ist auch für uns heute wichtig. Was er euch sagt, das tut. Was Jesus uns sagt, das tut. Maria wies sie nicht an ihn, dass die Diener auf sie hören sollten, sondern sie zeigt von sich weg auf ihren Sohn. Sie verwies auf Jesus Christus. Er ist derjenige, dem man gehorchen müsste. Sie tritt zurück und fordert Gehorsam gegenüber dem Wort Jesu, gegenüber dem, was Jesus sagt. Was er euch aufträgt, das sollt ihr erfüllen, sagt sie den Dienern. Jesus will bei uns sein, das ist wahr. Er will eingeladen sein, das ist wichtig. Doch seine ganze Kraft, und darum geht es ja, um die Kraft Gottes. Ja. Seine ganze Kraft und seine Möglichkeiten entfalten sich da, wo Jesus Herr in unserem Leben wird. Wo wir ihm die Herrschaft übergeben, wo wir das machen, was Maria gesagt hat, auf ihn hören. Das, was er euch sagt, das tut. Es ist eine Sache, Jesus irgendwann einmal eingeladen zu haben. Vielleicht sogar ja, irgendwie bewusst mit ihm zu leben, als bester Freund oder Kumpel, das ist gut und wertvoll. Aber für einen guten Ausgang der Geschichte ist es wichtig, dass wir uns auch seiner Herrschaft unterstellen und uns von ihm etwas sagen lassen in unser Leben hinein, dass er in unser Leben hinein sprechen darf. Auf Jesus zu hören, das ist wichtig. Dass wir nicht nur an seiner Meinung interessiert sind, sondern dass sein Wort uns zum Handeln führt. Handeln dementsprechend, wie er spricht. Und das hier in dem Fall trug das entscheidend zum Ausgang dieser Geschichte bei, zum guten Ausgang der Geschichte. Dass die Diener das gemacht haben, was Jesus gesagt hat. Maria wusste ja, wer ihr Sohn war. Sie wusste, mit wem sie es zu tun hatte. Und so wusste sie auch, mit meiner Anweisung, die ich den Dienern gebe, mache ich nichts verkehrt. Ja? Die Sache kann nicht schief gehen. Mit Jesus wird am Ende alles gut. Und so schauen wir uns mal die Materialien zu dem Wunder an. Vers 6. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Unser Herr Jesus, er nützt ja gerne mal die Dinge, die vorhanden sind bei seinen Wundern. Ja? Brei und Speichel, Brot und Fisch, so Dinge, die zur Verfügung stehen. Aber dann tat er damit etwas Übernatürliches. Ein Wunder. Im Judentum, müssen wir wissen, gab es ja so ganz viele verschiedene Reinigungssitten. Und bei einer großen Hochzeit brauchte es deswegen sehr, sehr viel Wasser. um diese Rituale durchzuführen. Und diese steinernen Wasserkrüge hier, sie fassten jeder, wenn man das mal umrechnet, jeder von ihnen ca. 100 Liter Wasser. Also insgesamt 600 Liter Wasser. Könnt ihr euch das vorstellen? 600 Liter. Sie waren leer, momentan noch. Das Wasser war verbraucht. Und stellt euch vor, Jesus spricht jetzt zu den Dienern und sagt oder verlangt von ihnen etwas total Verrücktes. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllen sie bis oben an. Okay, Wasserkrüge füllen bis oben hin, das war jetzt noch nicht das Ungewöhnliche. Aber was hat das mit dem Weinmangel zu tun? Mit dem Mangel an Wein? Was soll das? Die Diener fragen nicht nach, sie tun es. Ich habe mich gefragt, hätte das der Hausherr auch getan? Die Diener waren ja gewohnt, einfach zu gehorchen. Aber der Hausherr, was hätte er gedacht? Wozu? Was soll das? Diener waren es gewohnt, Befehle entgegenzunehmen. Und hier war jetzt ein befreundeter Rabbi und gab Anweisung, na gut, dann tun wir das. Diese Wasserkrüge waren normalerweise, wie gesagt, für diese Reinigungsrituale vorgesehen. Da trank man nicht raus. Da wurden die Hände gewaschen bis zu den Ellenbogen. Nach den Vorschriften der Pharisäer. Und Jesus belässt es ja auch nicht nur bei dem Füllen der Krüge, sondern er sagt weiter, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Füllt die Krüge mit Wasser, dann schöpft daraus und bringt es dem Speisemeister. Der soll mal kosten. Ich frage mich, was wir an die Diener gedacht haben in dieser Situation. Was werden sie untereinander getuschelt haben? Das sind ja schon ziemlich seltsame Anweisungen. Plus gut, dass das Diener waren und nicht der Hausherr. Er hätte vielleicht gesagt, nö, was soll das, das mache ich nicht, ist doch sinnlos, bringt ja nichts. Die Diener waren hier tiefenentspannt und sie sagten sich, ich mache hier heute nur meinen Job, bekomme mein Geld, wenn das eine Blamage wird, ich bin dann raus. Diener halt. Maria muss wohl genug Autorität gehabt haben, um diese Anweisung zu geben, und so gab es Diener, die auf Jesu wirken. Diener ist ein großer Segen. Wisst ihr das? Auch in der Gemeinde. Diener ist ein großer Segen. Diener machen einfach mal. Einfach mal machen. Und das war wichtig, denn auch das hat zur Rettung dieses Tages beigetragen. Diener sind welche, die einfach machen. Heute muss ja alles im Dienst, auch in der Gemeinde, hinterfragt werden. Ja. Macht es Sinn? Braucht es das? Entspricht das meiner Begabung, meiner Vision? Heute musst du als Leiter fragen, könntest du dir das vorstellen? Mach dir mal Gedanken. Natürlich nur, wenn es keine Umstände macht. Ja. Es ist kompliziert geworden in dieser Welt. Wir brauchen, genau wie diese Diener, keine Angst zu haben. Wir sind doch alle eigentlich Diener Jesu, oder? Diener Jesu, die Anweisungen befolgen können. Und wir brauchen keine Angst zu haben, uns zu blamieren, wenn wir auf die Worte Jesu hören. Diese Diener hier, sie tun das auch nicht. Und übrigens, viele Anweisungen, die wir in der Bibel lesen, sind sehr herausfordernd für uns. Manchmal sehr befremdend. Entsprechen auch oftmals nicht dem Trend unserer Gesellschaft. Jesu Wort umzusetzen braucht immer Mut und Vertrauen von unserer Seite her. Aber ihr Lieben, es wird sich lohnen, wie wir das bei dieser Geschichte sehen werden. Es wird sich lohnen. Am Ende kommt etwas Gutes dabei heraus. Zwischendurch sieht es manchmal nicht so aus. Manchmal sogar katastrophal. Doch wir brauchen keine Scheu zu haben, das umzusetzen, was Jesus uns sagt. Wenn wir diese Anweisung Jesu umsetzen in unserem Leben, dann ist es zum Segen für uns und auch für unsere Umgebung und hier für diese ganze Hochzeitsgesellschaft. Maria gibt hier einen weisen Rat und die Diener sind Jesus gehorsam. Und, stellt euch vor, das Wunder geschieht. Das Wunder geschieht. Vers 9. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ich muss es nochmal wiederholen. 600 Liter. Ja. 600 Liter. Für alle, die aus religiösen Gründen da irgendwie das kritisch sehen. 600 Liter. Der Speisemeister durfte probieren und als er dies gekostet hatte, da war das Wunder bereits geschehen. Was für eine Erleichterung muss das gewesen sein für die Diener. Puh, hat doch geklappt. Das Wasser war zu Wein geworden. Ohne Formel, ohne Rezept, ohne Methode, die wir übernehmen können. Ja, wir machen das ja gerne, Methoden übernehmen. Nein, nein. Ganz still und leise beim Gehen im Vertrauen. Die Diener gingen im Vertrauen zu den Speisemeistern. Im Gehen geschah das Wunder. Der Speisemeister, er wusste nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, sie wussten es. Und der Speisemeister konnte sich einfach nur wundern. Wundern auch über die gute Qualität des Weines. So dass der Bräutigam um eine Erklärung gebeten wurde, warum er denn diesen guten Wein bis zum Schluss aufgehoben hat. Ich lese mal weiter. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Wisst ihr, bei Jesus kommt das Beste zum Schluss. Bei Jesus kommt das Beste zum Schluss. Es gibt eine tolle Hoffnung, auch für uns. Dagegen, der Speisemeister, er zeigt eigentlich einen Charakterzug, den man oftmals bei Menschen auffinden. Bei anderen Menschen auffinden. Mal dieser Versuch, mehr darzustellen, als wirklich vorhanden ist. Mehr an Gastfreundschaft, mehr an Freizügigkeit, das Beste zu geben. Zugegeben, so eine Hochzeit war nicht billig gewesen. Und so kam man auf die Idee, den billigen Wein dann zum Schluss zu nehmen. Solange die Leute noch was spürten, sollten sie den guten Wein trinken. Ja? Und den Gastgeber dafür loben. Ihm das hoch anrechnen, damit der Gastgeber besser dasteht. Solange noch was spürbar ist, also den guten Wein, und wenn dann keiner mehr was merkt. Das war üblich, wenn wir das so lesen. Den besseren Wein dann zu servieren, denn die Gäste, die das noch richtig schätzen können, und diesen weniger qualitativen Wein, dann, wenn sie schon einiges getrunken haben, dann kommt es auf die Qualität nicht mehr so drauf an. Dann kommt man auf den billigen Wein noch reichen, den man vielleicht im Angebot noch gekauft hat, wie auch immer. Ja. Da war es nicht mehr so schlimm. Aber nicht so, wenn Jesus seine Finger im Spiel hat. Wie gesagt, es war anscheinend so gängig gewesen, sodass der Speisemeister jetzt ganz irritiert war und fragt, wer macht denn sowas? Ja. Wer macht denn sowas? Wer bewahrt das Beste für den Schluss auf? Wir kennen die Antwort. Unser Herr Jesus macht es. Auf dieser Hochzeit gab es den guten Wein zum Schluss. 600 Liter. Hm. Gesponsert von Jesus. Hm. Hatte er da keine Bedenken gehabt irgendwie? Also, wir hätten schon unsere Bedenken, oder? 600 Liter. Überleg mal, wenn jeder einen halben Liter trinkt, mal angenommen, könnten 1200 Gäste davon trinken. Hm? 1200 Gäste. Plus die kein Alkohol getrunken haben, die Kinder, die Schwangeren, die Blauen Kreuzmitarbeiter und ja, eigentlich noch dazu gerechnet. Und dann war ja vorher schon Wein getrunken worden. Das war ja die Zugabe, 600 Liter. Hm? Mehr als gedacht wurde schon zuvor getrunken. Mal am Rande, kleiner Abzweig. Manche meinen ja, wenn wir hier in der Bibel, wenn die Rede davon ist von Wein, dann ist der Traubensaft gemeint. Hat man gehört? Hm? Kann man von Traubensaft trunken werden? Hm? Aber so argumentiert hier dieser Speisemeister. Wenn sie trunken sind, serviert man den schlechten Wein, weil sie es nicht mehr mitbekommen. Und scheinbar muss es normal gewesen sein, dass Hochzeitsgäste nach einer Zeit betrunken sind. Oder? Das sagt es so, als wäre es üblich. Jesus verwandelt 600 Liter Wasser in Wein, ohne Angst zu haben vor Missbrauch, ohne daran zu denken, dass vielleicht unter den Gästen ein anonymer Alkoholiker sein könnte oder einer der Probleme damit hat. Stell dir mal vor, du wärst zu so einem Fest eingeladen. Stell dir mal ganz kurz so bildlich vor. Du bist zu so einem Fest eingeladen und du bist jetzt angesprochen, dem Gastgeber aus der Patsche zu helfen. Du sollst für mehr Alkohol sorgen. Was geht in dir vor?
Dann muss ich in
die Hölle gehen. Okay. Du solltest mehr, ob durch ein Wunder oder irgendwie anders im Keller gehen, ne? Das ist jedem seine Sache, das wäre egal. Du hörst schon die Gäste fröhlich singen, manche krölen schon und du bist jetzt herausgefordert, Nachschub zu holen. Wärst du bereit dazu? Wir nach unserer Prägung, nach unserer frommen Prägung, eigentlich würden doch viel lieber Wein in Wasser verwandeln. Also ich hätte schon meine Bedenken. Muss ich zugeben, ich hätte schon meine Bedenken. 600 Liter. Und sagt nicht auch der Apostel Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Wenn Paulus zu Wein rät, dann spricht er von wenig Wein. Ein wenig Wein, rät er seinen Mitarbeiter Timotheus, und schreibt einmal an ihn, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Ein wenig. Doch Jesus, 600 Liter, leistet sich ja diese Großzügigkeit. Er begegnet diesem Mangel, greift ein, einfach nur, dass diese Feier ungestört weiterlaufen kann. Keine Krankheit zu heilen, keine soziale Not, einfach nur feiern, war angesagt. Boah, hättest du das gedacht von deinem Herrn? Für das Brautpaar wäre es schon peinlich gewesen. Da wäre es schon peinlich geworden. Doch Jesus rettet die Party, weil er eingeladen war. Sie hatten ihn eingeladen. Und auch wenn wir manchmal Fehler machen, uns verplanen, verkalkulieren, wie hier bei dieser Hochzeit, auch in der Gemeinde, im Leben überhaupt, was für Dinge, die nicht schön sind und unangenehm sind. Aber wenn Jesus dabei ist, ihr Lieben, dann wird am Ende alles gut. Am Ende wird alles gut. Er hilft gerne aus bei Mangel, weißt du das? Er hilft gerne aus bei Mangel. Ein Wunder tut er hier, um das wir wahrscheinlich nicht gebeten hätten. Oder hat von euch schon mal jemand so eine Bitte geäußert? Mein Weinvorrat ist alle. Also ich nicht. Wir hätten wahrscheinlich uns gescheucht, darum zu bitten. Er hat ein Bedürfnis gestillt, welches sogar Ausschweifung fördern könnte. Ist das nicht eigenartig? Mir zeigt das, Jesus, auch man kann Jesus auch um Dinge bitten, die einfach nur zur Freude und auch zur Geselligkeit beitragen. Einfach, dass die Party weitergeht. Ich weiß, es gibt Auslegungen, die das Wasser und auch diesem Wein eine übergeordnete geistliche Bedeutung zumessen. Und irgendwelche theologischen Dinge da hinein interpretieren. Ich kann das meiste nicht so richtig nachvollziehen. Ich bin da ein bisschen einfacher gestrickt. Ich nehme diese Gegebenheit so, wie sie uns hier überliefert wird. Und für mich ist da schon genug an Botschaft drin. Ich brauche mir da gar nichts ausdenken. Die Botschaft, die ich hier rauslese, Menschen, die Jesus in ihr Leben einladen, seinem Wort gehorsam sind, die dürfen in jeder Situation ihres Lebens Hoffnung haben, dass das Beste zum Schluss kommt. Dass das Beste zum Schluss kommt. Und dass am Ende alles gut wird. Und wir sagen das manchmal so dahin. Man sagt sich manchmal so leicht, am Ende wird alles gut. Aber wir als gläubige Menschen, wir haben doch allen Grund, so eine berechtigte Hoffnung zu haben. dass am Ende alles gut wird, weil Jesus Christus uns das verheißen hat, weil Jesus Christus alles für uns getan hat, damit es am Ende gut ausgeht. Und da wünsche ich mir auch, dass wir Christen sind, von denen Hoffnung ausgeht in diese Welt hinein. Hoffnung ausgestrahlt wird für uns, wenn alles noch schlimmer zu werden scheint in dieser Welt. Das Wetter, das Klima, die Umwelt, die Wirtschaft, die Politik, jetzt im Wahlkampf, man da hineinhört, die ganze Gesellschaft, Kriege, Katastrophen. Immer mehr entsteht Verzweiflung und Panik, Ratlosigkeit, ein Durcheinander. Und da wünsche ich mir Christen, die anders reden. Christen, die anders denken. Christen, von denen Hoffnung ausgeht und keine Endzeitpanik. Hoffnung haben wir weiterzugeben, weil wir wissen, mit Jesus Christus wird am Ende alles gut. Wir haben doch einen Gott, der Wunder tut. Hier lesen wir es. Wir haben einen Gott, der, bei dem das Beste zum Schluss kommt. Und darüber werden wir genauso mit dieser Speisemeister einmal staunen. Staunen über das, was möglich ist durch Jesus Christus. Also, Jesus einladen, sein Wort hören und die Hoffnung im Herzen, am Ende wird alles gut. Mit Jesus wird alles gut. Aus dieser prekären Situation, die wir hier hatten, entsteht etwas Gutes durch das Wirken Jesu. Und wie viel Gutes könnte auch in unserem Leben entstehen? Wie viel Gutes könnte Jesus in unserem Leben bewirken? In unseren Ehen, in unseren Familien, in unserem Land, in dieser Welt, auch in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden, wenn wir auf seine Kraft vertrauen, seinen Anweisungen gehorsam sind, auf sein Wort hören, es wieder wirklich ernst nehmen, das, was Jesus uns gesagt hat. Dann würde vieles am Ende gut werden, nicht nur auf dieser Hochzeit, wenn wir tun, was Jesus sagt. Jesus rettete das Brautpaar vor dem Spott der Leute. Wie peinlich, wenn bei einer Hochzeit so ein Mangel entsteht. Stellt euch mal vor, wenn die Gäste sich auch nach Jahren an nichts mehr erinnern, vielleicht, manche vielleicht schon nicht am nächsten Tag, ne? Aber nach Jahren an nichts mehr erinnern, an diese Peinlichkeit, dass der Wein ausgegangen ist, da hätten sie sich erinnert. Das hätte das Brautpaar an jedem Hochzeitstag neu aufs Brot geschnitten bekommen. Ja? Damals, weißt du noch, als der Wein zu Ende ging. Johannes schließt diese Begebenheit mit einem erklärenden Satz ab. Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt sind wir wieder versöhnt in dieser Story. Ja, es gab nicht nur eine Menge Wein, 600 Liter, sondern auch der Glaube der Jünger wurde geweckt und gestärkt. Jesus hat viele großartige Zeichen und Wunder vollbracht. Er heilte Aussätzige, er weckte Tote auf, trieb Dämonen aus, gebot Naturgewalten. Was hat Gott sich wohl dabei gedacht, dieses Wunder, dieses Zeichen am Anfang des Wirkens Jesu zu setzen, als Zeichen seiner Herrlichkeit? Alle Wunder hatten eigentlich etwas mit Notlage der Menschen zu tun. Aber dieses geschah einfach nur, damit Menschen fröhlich sein konnten und feiern konnten. Und dieses Wunder war das erste Wunder, der Anfang seines Wirkens. Die Jünger werden gedacht haben, na, das geht ja gut los. Das geht ja gut los. Jeden Tag Party, Wein im Überfluss, diesem Rabbi folgen wir gerne. Nein, es heißt von ihnen, und seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Wunder weckte und stärkte ihren Glauben. Glauben, das ist so wichtig, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf Gott immer wieder gestärkt wird. Sie erkannten, bei Jesus gibt es nicht nur diese Möglichkeiten dieser Welt. Die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, wie die Naturgesetze, Bei diesem Wunder hier ist wohl kein Weinansatz notwendig gewesen in diesen Krügen. Es war keine reifen Trauben notwendig gewesen, kein Gärungsprozess notwendig gewesen. Alles geschah ohne dem und trotzdem entstand guter Wein. Er gebot und es geschah. Wie wir das auch im Psalm 33, Vers 9 lesen können. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Die Wunder unseres lebendigen Gottes geschehen jetzt durch Jesus Christus auf dieser Erde. Das war den Jüngern damals deutlich geworden. Das hatten sie erkannt, sichtbar, offenbar seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit vom Vater, seine Macht und Autorität. Jesus hatte wunderbare Macht, Macht über Krankheit, Macht über die Finsternis, Macht über den Tod. Durch seine Macht Wunder zu tun, belegte er sogar den Schriftgelehrten, dass er Autorität besitzt, sogar Sünden zu vergeben. Ja. Das war sein Beleg dafür, dass er auch die Autorität besitzt, Sünde vergeben zu können. Wunder sind Zeichen. Sie deuten auf etwas hin. Sie deuten auf Jesus Christus hin. So groß auch das ganze Geschenk des Wunders ist, welches Jesus gewirkt hat. Die Fülle von gutem Wein zum Fest oder auch bei anderen Wundern Gesundheit nach 30 Jahren Krankheit, Augenlicht für einen Blindgeborenen, neue Lebenszeit für den zu früh gestorbenen Lazarus. Es sind für vorübergehende Gaben. Vorübergehende Gaben, es sind einzelne Zeichen. Das Eigentliche und das Entscheidende ist darin, sie zeigen uns etwas. Sie zeigen uns, dass der Himmel geöffnet ist. Dass der Himmel geöffnet ist. Das ist das, was Jesus ja zuvor seinen Jüngern versprochen hat. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Wunder sind Zeichen dafür, dass Gott in Jesus Christus lebendig geworden ist und unter ihnen wirkt und handelt. Und jetzt durch den Heiligen Geist auch unter uns wirkt und handelt. Diese Kraft Gottes. Wer erlebt sie in seinem Leben? Wir wünschen uns, da mehr davon. Mehr davon zu erleben. In den Schilderungen des Johannes hier wird der zeichenhafte Charakter der Wunder in besonderer Weise hervorgehoben. Und deshalb wird auch hier bei dieser Hochzeit zu Kana am Anfang des Wirkens Jesus das nochmal betont. Die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden durch diese Zeichen und Wunder. Und unser Blick soll nicht am Wein hängen. 600 Liter. Nicht am Wein hängen, sondern wir sollen daran die Macht und die Autorität Jesus, seine Herrlichkeit, erkennen. Die Herrlichkeit Jesu besteht aus Gnade und Wahrheit. Das schreibt Johannes später, zuvor schon, im ersten Kapitel, im Vers 14. Und diese Gnade zeigt sich immer wieder in seinen Wundern, die er bewirkt. In seinen Wundern wird diese Gnade sichtbar. Wir können uns mal fragen, war es notwendig gewesen, einer Hochzeitsgesellschaft übermäßig Wein zu spendieren? War das notwendig gewesen? Wäre es nicht viel besser, deine oder meine Krankheit zu heilen? Solche Fragen können uns beschäftigen, können uns rumhertreiben. Doch Gott ist souverän, auch oder gerade bei der Auswahl seiner Zeichen. Schaut mal, an der schönen Pforte, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte jetzt so im Kopf habt, an der schönen Pforte vom Tempel, ja, da saß einer, der von Geburt an blind war. Jeden Tag, lesen wir dort, saß er an diesem selben Platz. Jesus ist dort oft vorübergegangen und hat ihn nicht geheilt. Erst später dann, als Petrus und Johannes vorbeikommen, wird er geheilt, erfährt er Heilung. Jesus ist souverän in seinem Handeln. Wir können nicht darüber verfügen. Aber wir dürfen immer wieder darum bitten. Er möchte auch heute noch eingreifen, Heilung schenken, Veränderung schenken, Wunder tun, Zeichen tun, damit wir wir auf ihn aufmerksam werden. Johannes erzählt, was sich zugetragen hat, aber nicht mit dieser Betonung, die wir vielleicht berichten würden. Johannes zeigt Linien, wie Gott handelt. Wir werden das auch in den nächsten Abenden noch näher betrachten. Johannes zeigt Linien, wie Gott handelt, die wir verfolgen können. Das Wunder hier beginnt mit einer Anweisung, die zwar unverständlich, aber machbar ist. An Wein fehlt es, Jesus lässt Wasser auffüllen. Im gehorsamen Ausführen der Anweisung wird Gott das Unmögliche. Er wirkt dieses Wunder. Das Handeln Gottes lässt den Menschen nicht passiv. Das möchte ich nochmal zeigen. Lässt den Menschen nicht passiv. Die Diener mussten den Worten Jesu folgen. Gehorsam sein, glaubensvoll, vertrauensvoll, mitwirken bei diesem Wunder. Johannes hat ziemlich am Ende seines Evangeliums geschrieben, im Kapitel 20, Vers 30 und 31, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Wunder und Zeichen Jesu haben einen Zweck. Haben einen Zweck. Ja, sie dienen zunächst einmal der Person und den Personen, an denen sich das Wunder vollzieht. Sie sind dadurch gesegnet. Aber das ist nicht das Wichtigste, sondern der Glaube der Person. Der Glaube von denjenigen, die es sehen, die es hören, die davon lesen, wie wir. Der Glaube soll gestärkt werden oder erst entfacht werden. Glaube soll wachsen. Die Zeichen weisen auf Jesus hin und auf das, was möglich ist durch ihn. Weisen hin auf die Wunder, die er wirkt auch heute noch. Und seine Herrlichkeit wird dadurch sichtbar, wird dadurch offenbar. Jesus sagt mal in Kapitel 10 zu den Menschen so ungefähr, glaubt mir doch um meiner Werke willen. Glaubt mir doch um meiner Werke willen. Unser Glaube soll nicht von seinen Wundern abhängig sein, aber unser Glaube wird durch die Wunder Jesu wachsen. Die Wunder, die wir erleben, die Wunder, die wir erzählt bekommen, die Wunder, die wir lesen in seinem Wort. Und deshalb dient es auch der Erbauung der Gemeinde, wenn wir uns gegenseitig von den Wundern Gottes erzählen, die wir erleben. Es ist gut, wenn wir das nicht für uns behalten. Einerseits gibt es Gott die Ehre und andererseits werden meine Geschwister auferbaut, ermutigt. Der Glaube wird gestärkt, wenn wir uns gegenseitig das erzählen, was wir mit unserem Gott erleben. Ich glaube auch, Jesus tat die Wunder zu einem nicht geringen Teil für seine eigenen Jünger, um ihnen etwas zu zeigen, zu demonstrieren, damit auch ihr Glaube und ihr Vertrauen wächst. Wir lesen das hier im Kapitel 20. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan. Ja, also vor seinen Jüngern. Die Jünger haben sich vielleicht Gedanken gemacht in dieser Zeit. Wie wird das alles werden, wenn wir jetzt Jesus nachfolgen? Was wird aus meinem guten Einkommen? Was wird aus meiner Stellung, meiner Sicherheit? Wie werde ich versorgt werden? Was wird meiner Rentenversicherung? All solche Gedanken haben sie vielleicht mit sich getragen. Und Jesus vermittelt ihnen durch dieses Wunder, glaubt doch an meine schöpferische Macht. Bei mir ist gute Qualität möglich und reichlich. Die Jünger mussten in dieser Zeit noch einiges lernen. Ihr Glauben, ihr Vertrauen musste wachsen in dieser kurzen Zeit, wo Jesus bei ihnen war. Um dann später zu denjenigen zu werden, die selber das Evangelium hinaustragen in diese Welt, bis an die Enden der Welt. So war ihr Auftrag. Und ebenfalls, auch in ihrer Verkündigung soll bestätigt werden durch Wunder und Zeichen, durch die Macht Gottes. Und seine Jünger glaubten an ihn. Lesen wir zum Schluss im Vers 11 bei diesem Gleichnis. seine Jünger glaubten an ihn. Von den Dienern, die das Wunder ja auch miterlebt haben, lesen wir das nicht. Nicht jeder, der ein Wunder sieht, glaubt auch. Man kann auch versuchen, das irgendwie anders schön zu reden oder erklärend zu reden, irgendwelche Begründungen zu finden. Nicht jeder, der ein Wunder sieht, glaubt auch. Viele erleben Wunder damals wie heute. Aber leider, nur wenige führen es auch auf Gott zurück. Ja. Nur wenige rechnen es Gott zu und glauben. Nicht das Wunder allein bewirkt das Glauben, bewirkt den Glauben, bewirkt, dass der Glaube wächst, sondern der Heilige Geist. Er muss unseren Blick über das Wunder hinweg auf denjenigen richten, der hinter dem Wunder steht. Das ist so wichtig, dass wir das im Blick behalten. Wir brauchen geöffnete Augen von Gott, um das Wunder als Wunder zu sehen, als Wunder Gottes zu sehen. Über Wunder kann man nicht diskutieren. Entweder sie geschehen, sind geschehen oder sie sind nicht geschehen. Ja. Lass dich nicht darauf ein mit menschlichen Erklärungsversuchen, sondern vertraue wie ein Kind, vertraue wie ein Kind, dass Gott Wunder tut, auch in deinem Leben, auch heute noch, auch in deiner Situation, wo du vielleicht schon die Hoffnung verloren hast, wo du denkst, da geht nichts mehr. Auch heute noch möchte Jesus in deinem Leben eingreifen, Veränderung schenken, ein Wunder tun. Lass uns festhalten und glauben, dass Gott seine Macht, seine Kraft auch heute noch erlebbar ist. Theoretisch wissen wir das, ja? Wissen wir das alle und bekennen das vielleicht auch. Aber inwieweit sind wir wirklich bereit, uns darauf einzulassen, mitzugehen, Glaubensschritte zu gehen, auch wie diese Diener, ja? Glauben loszugehen, was Verrücktes zu machen sogar manchmal. Und ich habe manches schon auch Verrücktes machen dürfen für Gott. Dinge, die wir vielleicht im ersten Moment nicht verstehen, verlassen wir uns darauf, dass Gott eingreifen möchte. Vielleicht wenden wir uns sogar im ersten Moment an Jesus, aber greifen dann im zweiten Moment gleich nach unserem Plan B. Was hätten wir gemacht, wenn wir in dieser Lage gewesen wären, wie Maria festgestellt hätten, kein Wein ist mehr da. Was hätten wir gemacht? Vielleicht hätten wir uns, wenn es gut läuft, an Jesus gewandt. Herr, hilf! Aber im zweiten Augenblick wären wir vielleicht in Teile gesprungen. Zu den Nachbarn gerannt, in den Supermarkt, hier und da, um irgendwo dann doch noch auf menschliche Art und Weise Weine aufzutreiben. Geht es euch da anders als mir? Wir beten und trotzdem rudern wir. Ja. Da staune ich mit Maria. Sie spricht das aus und geht wieder ihrer Wege. Sie weiß, das reicht. Kommt auch nicht nochmal, um nachzuprüfen, ob der Kleine jetzt seine Aufgabe hier macht. Sie vertraut. Vertrauen bekommt keine Panik. Sie ist sicher, das läuft. Und ich glaube, auch wir können mehr die Wunder und die Kraft Gottes in unserem Leben erleben, wenn wir Jesus wieder mehr vertrauen, ernst nehmen, einbeziehen in unser Leben, einbeziehen in unsere verschiedenen Situationen, in unsere alltäglichen Dinge, in unsere alltäglichen Herausforderungen. Einbeziehen auch in unsere Ehe, in unsere Beziehungen. Einbeziehen vor allem auch in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden. Er möchte es sagen haben. Und dass wir ihm zutrauen, dass er helfen kann. Jesus vertrauen, dass er das Beste für uns bereithält. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir an solchen Berichten, an solchen Geschichten sehen können, wie du wirkst, was dir möglich ist. Wir erkennen, dass dir eigentlich nichts unmöglich ist. Herr, das wollen wir auch für unser Leben wieder mehr in Anspruch nehmen. Wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns diesen Glauben wächst, der dir vertraut in allen Dingen. da wo wir keinen Ausweg sehen, da wo wir hoffnungslos geworden sind, resignieren vielleicht, da wo wir denken, da geht nichts mehr. Herr, da bist du noch lange nicht am Ende. Du willst Mangel ausgleichen, du willst helfen, du willst Situationen verändern. Herr, wir bitten dich, dass du das in uns bewirkst, diesen Glauben, der dir alles zutraut. Wirke ihn in uns und schenk, dass deine heile Ehrlichkeit immer mehr sichtbar wird, in unserem Leben und auch durch unser Leben für die Menschen da draußen, dass sie erkennen, du bist Herr, du bist Retter, du bist der Retter dieser Welt. Herr, wir danken dir für dein Wort und für deinen Segen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt so geht. Rechnet ihr mit der Kraft Gottes, dass man sie auch heute noch erleben kann? Wir haben uns bewusst in diesem Jahr diese Überschrift gesetzt, weil es ein Verlangen war auf unserem Herzen, die Kraft Gottes wieder mehr zu erleben, sein Eingreifen. Und wir wollen jetzt am Ende dieser Veranstaltungen dieses Jahr immer wieder Raum geben, um auch füreinander zu beten. Füreinander zu beten. Wir können zu Thomas oder zu mir kommen oder zu jedem anderen, der hier, dem er zutraut, ja, dass er dieses Vertrauen in Jesus Christus hat und für euch betet. Lasst uns davon Gebrauch machen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen auf dem Weg. Uns helfen, dass wir die Kraft Gottes erleben. Dass seine Herrlichkeit wieder neu sichtbar wird, auch unter uns. Und dann auch uns erzählen, wenn wir Gottes Eingreifen erleben. Wir wollen auch Raum geben für Zeugnisse. Wenn Gott eingreift, wollen wir uns das gegenseitig wissen lassen, was er tut. Das stärkt Glauben. Das gibt uns Vertrauen, uns neu wieder Jesus anzuvertrauen, für uns beten zu lassen, mit seinem Eingreifen zu rechnen. Und das wollen wir fördern und dem Raum geben, auch bei diesen Veranstaltungen, gemeindeübergreifend. Und so will ich es auch für heute anbieten. Wenn du gerade an irgendeine Situation denkst, eine Herausforderung in deinem Leben, ein vielleicht schon langwieriges Problem, wie auch immer, wenn du denkst, da bräuchte ich das Eingreifen Jesus, dann lass dich doch drauf ein. Wir wissen, Gott ist souverän. Gott kann, aber wir können nicht auf ihn, wir können nicht über ihn verfügen. Ja? Das müssen wir noch im Doppelkopf haben. Aber wir dürfen immer und immer wieder kommen und ihn bitten um seine Gnade und Barmherzigkeit, dass er sie erweist in unserem Leben. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir das füreinander tun. Kannst du mir kommen, jeden anderen. Kannst auch zu Dorothee gehen, wenn du lieber als Frau mit einer Frau beten möchtest. Ja. Lasst uns das. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen einüben. Vielleicht traut es heute auch gar niemand. Kann auch sein. Kein Problem. Aber wir wollen dieses Jahr immer wieder diesen Raum geben, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander beten. Und heute ist es ein bisschen kürzer, ich habe noch besonders viel Zeit und Raum, weil ich ja alleine bin. Noch zwei Ankündigungen möchte ich weitergeben, so, bevor wir uns dann nochmal gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Am 12.03. ist das nächste Frankenwaldgebet, also heute in einem Monat. Frankenwaldgebet in Sichert-Emheim, oben grün.
Am nächsten Tag startet in Bogengrün die Kinderbibeltage im CVM-Heim und die Mitarbeiter haben Schnappatmung bekommen, als ich gesagt habe, da ist Gebet für Frankenwald. Deswegen wandern wir einfach auf die andere Seite vom Dorf in den Gemeindesaal der Kirche. Sagt es ein bisschen weiter, also Gemeindesaal der Kirche. Sonst also gehen die Kinderbibeltage
unten im Dorf.
Das ist einfach.
Ja.
Also genau. Gemeindesaal in der Kirche.
Wir machen da mal einen Rundschreiben, denke genau. Ich. Das ist. Und der Ankommen bei jedem. Also dann nicht im Heim, sondern im Gemeindesaal in Bogengrün und da 12.3. Frankenwaldgebet. 19.30 Uhr. Und dann, kurz drauf, und das ist noch nicht so sehr bekannt, aber die Flyer sind schon unterwegs. Wir hatten schon verteilt zurzeit am 16.03. Ermutigungsgottesdienst. Auch das war ganz stark auf unserem Herzen gewesen. Wir hatten letztes Jahr schon einen Ermutigungsgottesdienst, dass wir uns in unserer Region als Christen gegenseitig ermutigen. Ich habe den Eindruck, es wird notwendiger denn je, dass wir als Christen zusammenstehen, uns gegenseitig ermutigen. Und dazu soll auch dieser Gottesdienst dienen, dass wir einerseits aus dem Wort Gottes heraus ermutigt werden, andererseits gemeinsam Gott loben und preisen, das bringt Ermutigung. Und auch da wieder füreinander beten. Ermutigung, wer braucht das nicht in unserer Zeit? Ermutigungsgottesdienst am 16.03. hier in diesem Raum, Bonhoefferhaus, 19 Uhr. Nicht 19.30 Uhr, sondern 19 Uhr. Seid ihr dazu herzlich eingeladen? Ich glaube, wie soll ich was? Flyer dabei. Wer noch keine gesehen hat bei euch in der Kirche oder Gemeinde, kann sich da was mitnehmen. Bringt das unter die Leute, verteilt das. Das wäre schön, wenn wir den Raum hier auch wieder voll kriegen. Und ich freue mich übrigens, dass heute so gut besucht ist. Schön. Und jetzt lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen. Und in der Zeit kannst du dir überlegen, ob du zum Gebet kommen möchtest oder nicht. Halleluja. Jesus, wir preisen dich. Du bist ein guter Gott. Du hast Gutes im Sinn. Und deshalb können wir dir bedenkenlos vertrauen. Wir können uns in deine Hände geben und das wollen wir immer wieder tun. Dein Friede begleite uns, wenn wir auseinandergehen. Segne du uns und lass uns ein Segen sein für die Menschen, denen wir begegnen. Lass uns ein Segen sein durch die Wunder, die du tust in unserem Leben, zum Zeichen für dich und deine Herrlichkeit. Und Herr, hilf uns, in deiner Kraft, in der Kraft Gottes, ein Leben zu führen, was dir, Jesus Christus, Ehre bereitet. Ehre bereitet dir und dem Vater im Himmel. Segne dich, der himmlische Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Er sei mit uns allen. Amen. Amen. Also nutzt die Zeit jetzt noch zum Gespräch oder zum Gebet. Einen schönen Abend noch und dann bis zum nächsten Mal.